So, ich habe euch heute mal wieder einen obskuren Propheten mitgebracht. Haggai heißt er diesmal und ihr findet den im Alten Testament zwischen Zephania und Zacharia. Haggai wirkt im Spätsommer 520 oder 521 vor Christus für einige Monate in Israel. Wir wissen nicht viel über ihn, nur dass er ein Anliegen hat. Der Tempel, der zerstört worden war, als die Babylonier Jerusalem eingenommen hatten, soll neu aufgebaut werden. 538 hatten die Perser die Herrschaft übernommen und die Rückkehr der Israeliten im Exil erlaubt. Es ist eine Zeit des Neuaufbaus und der Zurechtfindung in den neuen Verhältnissen. Israel hat keinen eigenen König mehr, sondern ist Teil des persischen Großreichs, das zu diesem Zeitpunkt von Darius I. regiert wird. Das wird im Buch Haggai nicht in Frage gestellt. Man hat sich abgefunden mit der Fremdherrschaft. In Jerusalem regiert Serubabel als Statthalter von Juda. Er ist ein Nachkomme Davids und ein Vorfahre von Jesus. An seiner Seite ist ein Mensch namens Jeschua als Hohepriester. Und an diese beiden als Vertreter der Machthabenden wendet Haggai sich mit seinem Anliegen, das ihm von Gott gegeben wurde. Haggai 1, Vers 2 bis 9. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun aber spricht der Herr der Herrscharen, überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht's euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber ihr haltet nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen. Überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Ihr habt viel erhofft, doch siehe, es wurde wenig. Und wenn ihr es nach Hause brachtet, so blies ich es weg. Warum wohl? Spruch des Herrn der Herrscharen, weil mein Haus in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Die Situation ist deutlich. Israel befindet sich im Wiederaufbau. Die Menschen bauen ihre Häuser, bestellen ihre Felder, begehen ihr tägliches Leben. Zweitens, wirtschaftlich geht es dem Land nicht gut. Die Ernten fallen trotz großer Bemühungen sehr gering aus. Drittens, der Tempel liegt in Trümmern. Ich habe es euch bei meiner letzten Predigt über einen Propheten schon erzählt. Der Tempel war das Zentrum der Religion des Volkes Israel. Hier lebte Gott, hier lebte der Kult, hier lebte die Religion. Als der Tempel zerstört wurde und das Volk im Exil nicht mehr die Möglichkeit hatte, ihn oder einander aufzusuchen, verschob sich der Glaube weg von einem unmittelbaren Tempelkult hin zu einem eher persönlichen Alltagsglauben. Propheten wie Jesaja, Jeremia oder Hesekiel erzählen uns davon und wir können Spuren dieser Entwicklung in den meisten der alttestamentlichen Texte sehen. Etwa 60 Jahre nach der Zerstörung ist es daher nur verständlich, dass der Wiederaufbau des Tempels nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Ja, der Tempel ist wichtig, Gottes Haus und so. Langfristig sollte man da wirklich was machen, aber wir sind doch jetzt auch ganz gut ohne zurechtgekommen und wirklich, ist es unsere Aufgabe? Sollten wir nicht erst dafür sorgen, dass wir und unsere Kinder versorgt sind? Und dann können wir ja mal weiterschauen. So ein Tempel ist ja auch teuer. Und das wäre mit Aufopferung verbunden. Und das bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Die Menschen in Haggais Zeit finden eine ganz klare Haltung dazu. Noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern sitzt? Während dieses Haus in Trümmern liegt, hält Haggai dagegen, ist etwa die Zeit, dass ihr nur an euch denkt und das, was dem Herrn wichtig ist, vernachlässigt? Nun aber spricht der Herr der Herrscharen, überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht's euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber die halten nicht warm. Und wer etwas verdient, der verdient es für einen löchrigen Beutel. Auf den ersten Blick sieht diese Auflistung nur nach Symptomen einer schlechten wirtschaftlichen Lage aus. Aber wenn man mal tiefer schaut, dann findet man schnell, dass es nicht nur das ist. Vielmehr handelt es sich um einen sogenannten Nichtigkeitsfluch. Egal wie viel Nahrung es gibt, egal wie viel ihr esst, ihr werdet nicht satt werden. Egal wie viel ihr trinkt, das verweist in diesem Fall auf ein Festgelage, ihr werdet nie wirklich feiern. Egal wie warm ihr euch anzieht, die Kälte wird trotzdem zu euch durchdringen. Egal wie reich ihr seid, in einem Augenblick könnt ihr alles verlieren und am Ende steht ihr sowieso arm da. Wir kennen diese Art von Nichtigkeitsflüchen aus anderen Teilen der Bibel. Man denkt zum Beispiel gleich an Jakobus 5, Vers 2 bis 3. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Die Stelle wendet sich an Reiche, die ihre Macht missbraucht haben und dachten, sie seien sicher aufgrund ihres weltlichen Reichtums, ohne zu bedenken, dass weltliche Güter am Ende nichts sind. Oder Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Und weiß jetzt jemand zufällig, wie die Stelle weitergeht? Irgendwer? Jesus sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wie geht's weiter? Schon, Jens. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gegeben habe, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und da ist der Unterschied zwischen dem Wasser der Welt und dem, was von Gott kommt. Darin liegt dieser Nichtigkeitsfluch. Es ist kein Fluch im Sinne des aktiv verflucht Werdens, vielmehr ist es eine Konsequenz oder eine Beschreibung der Realität dieser Welt. Ihr habt viel erhofft, doch siehe, es wurde wenig und wenn ihr es nach Hause brachtet, blies ich es weg. Warum wohl? Spruch des Herrn der Heerscharen, weil mein Haus in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Wiederholt Haggai in Vers 9. In der Sagenwelt der Menschen in der Zeit Haggais und also in der Sagenwelt, die um das Volk Israel herum war, tritt diese Art von Beschreibung immer dann auf, wenn ein Vertrag mit einem Gott gebrochen wird. Und das ist es auch, dessen Haggai die Israeliten hier beschuldigt. Ihr interessiert euch nur für euer eigenes Wohl. Ihr haltet mich nicht mehr für wichtig. Ihr seid nicht mehr bereit, in mich und in unseren Bund zu investieren. Stattdessen versucht ihr es aus eigener Kraft zu schaffen. Und das wird nicht funktionieren. Egal, was ihr tut. Nur in mir werdet ihr satt. Nur in mir habt ihr Grund zum Feiern. Nur in mir werdet ihr warm. Und nur in mir werdet ihr immer genug haben. Es ist dieselbe Geschichte, die uns mit dem Manna erzählt wird, dass von dem jeder der aus Ägypten Geflohenen immer nur genug für einen Tag sammeln konnte. Es ist dieselbe Geschichte, die uns in der Speisung der 5000 erzählt wird. Es ist dieselbe Geschichte, die uns im Sündenfall erzählt wird. Es ist dieselbe Geschichte, die Jesus anspricht, wenn er sagt im Johannesevangelium: Ich bin das Brot des Lebens. Es ist die Grundaussage der Bibel. Alle Autoren der Bibel wissen das. Nur wenn wir auf Gott schauen, finden wir, was sich lohnt zu haben. Alles andere ist Schall und Rauch. Wir können nichts aus uns selbst schaffen. Alles vergeht, nur das, was in Gott ist, bleibt. Noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen, sagen die Menschen in Haggais Zeit. Ja, der Tempel ist wichtig, Haus Gottes und so. Langfristig sollte man da was machen. Aber wir sind doch jetzt auch so ganz gut zurechtgekommen. Und wirklich, ist das unsere Aufgabe? Sollten wir nicht erst dafür sorgen, dass wir und unsere Kinder versorgt sind? Und dann können wir ja mal schauen. So ein Tempel ist ja auch teuer und das wäre mit Aufopferungen verbunden. Und das bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Es ist menschlich gedacht. Nachvollziehbar irgendwie. Es ist der Selbsterhaltungstrieb des Menschen. Wir wollen zuerst, dass es uns gut geht, dann denen, die uns nahestehen. Und dann können wir uns ja vielleicht um den Rest kümmern. Ich möchte es mal umformulieren, ein bisschen weggehen vom Text. Jetzt ist nicht die Zeit, uns um Umweltschutz zu kümmern. Ja, das ist wichtig, Schöpfungsbewahrung und so. Langfristig sollte man da vielleicht mal was machen, aber uns betrifft es ja jetzt noch nicht so. Und wirklich, ist es unsere Aufgabe? Sollten wir nicht erst dafür sorgen, dass wir und unsere Kinder versorgt sind und dann können wir ja mal weiterschauen? Es ist halt auch so teuer und es wäre mit Aufopferung verbunden und das bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Kommt euch bekannt vor? Mir ja. Es ist einfach bequemer, mit dem Auto zu fahren, statt auf Öffis und Fahrrad zu vertrauen. Es ist einfach angenehmer, die Heizung voll aufzudrehen, statt sich einen Pulli anzuziehen. Es ist einfach schneller, von Frankfurt nach Berlin zu fliegen, statt darauf zu vertrauen, dass der ICE fährt. Es ist einfach weniger aufwendig zu kaufen, was man schon immer gekauft hat, statt sich damit auseinanderzusetzen, was regional, saisonal und fair produziert ist. Glaubt mir, ich verstehe das. Und ich verstehe auch die Angst vor steigenden Kosten. Ich verstehe das Bedürfnis, dafür sorgen zu wollen, dass es uns hier gut geht. Ich verstehe die Genervtheit, wenn man schon wieder auf dieses und jenes achten soll. Oder wenn die Öffis zu spät sind. Oder wenn schon wieder die Innenstadt wegen einem Protest verstopft ist. Genauso wie ich es verstehe, dass die Israeliten zur Geistzeit ganz andere Prioritäten hatten, als Zeit und Mittel darin zu investieren, den Tempel wieder aufzubauen. So spricht der Herr der Heerscharen. Überlegt doch, wie es euch geht. Überlegt doch, dass wir die Auswirkungen der Klimakatastrophe schon jetzt hier spüren. Überlegt doch, wo das hinführt. Gerade vor ein paar Tagen hat San Marino als erstes Land in Europa einen Wassernotstand ausgerufen. Überlegt mal, wo wir stehen, wenn wir nicht mehr über Ölpreise diskutieren oder über steigende Lebensmittelpreise, sondern darüber, dass es nicht mehr genug Wasser gibt. Wasser. Das Einzige, was lebensnotwendiger ist, ist Luft. Und auch da gibt meine Wetter-App seit Wochen den Hinweis, dass die Luftqualität derzeit sehr, sehr schlecht ist. Und das ist hier bei uns. Wir leben am oberen Ende der menschlichen Gesellschaft, global gesehen. Wir werden unter den Letzten sein, die Folgen der Klimakatastrophe auf eine Weise zu spüren bekommen, die lebensbedrohlich ist. Ein Großteil der Menschen wird es vorher merken. Umweltschutz, Schöpfungsbewahrung, das hat wenig zu tun mit Politik und einem schönen Hobby. Es hat alles zu tun mit sozialer Gerechtigkeit und dem Grundauftrag der Menschen. Liebe deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, nennt Jesus als das höchste Gebot. Wir leiten allerhand ab aus diesem Gebot, von Krankenbesuchen bis Katastrophenhilfe. Wir müssen auch Umweltschutz daraus ableiten, denn es sind unsere Nächsten, die zu Klimaflüchtlingen werden, weil sie dort, wo sie geboren werden, nicht mehr überleben können. Es sind unsere Alten und Kranken, die unter den heißen Sommern leiden und eventuell sogar sterben. Es sind unsere Enkel, unsere Kinder, und es sind wir, gerade wir Jüngeren, die das ausbaden müssen, was hier und heute nicht gemacht wird. Nahrungsmittelknappheit, Überschwemmungen, Dürren, Wasserknappheit, Hitze, Kälte, steigende Meeresspiegel, Luft, die uns krank macht und noch so vieles mehr. Was hat das jetzt mit dem Text zu tun, fragt ihr euch vielleicht, und ich sage es euch. Haggai sagt, nun aber spricht der Herr der Herrscharen, überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wer etwas verdient, der verdient es für einen löchrigen Beutel. Ich habe euch erklärt, dass es sich hier um einen sogenannten Nichtigkeitsfluch handelt. Das Konzept, das ohne die Ausrichtung auf Gott alles vergeht und uns unbefriedigt zurücklässt. Haggai gibt einen Lösungsvorschlag für die Situation. Vers 7. So spricht der Herr der Heerscharen, überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Übersetzt, richtet euch wieder auf mich aus. Stellt mich in den Mittelpunkt. Haltet das, was mich ehrt, höher als das, was für euch bequem ist. Lasst eure Angst los und vertraut mir, dass ich euch sättigen werde. Ihr könnt aufhören, jetzt nur verzweifelt für euch zu sorgen. Jetzt geht es hier in dem Text um den Tempel, der ein Symbol dafür ist, dass Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. Hier wird dieser Bund gelebt. Zu diesem Bund möchte Haggai, dass die Israeliten zurückkehren. Aber dieser Bund, wir nennen ihn auch manchmal den ersten Bund, ist ja gar nicht das erste, was Gott mit den Menschen verbindet. Schauen wir auf die Schöpfungsgeschichte, so sehen wir da noch etwas viel Tieferes. Gott schafft seinen Menschen und dann steht da, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, was auf Erden kriecht. Das ist der Auftrag des Menschen, der allererste Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Kabasch und Radar sind die beiden hebräischen Worte, auf die es hier ankommt. Ich habe sie da mal dick markiert. Kabasch, hier übersetzt mit Untertan machen, aber auch die Füße auf etwas setzen, angelehnt an den ägyptischen Pharao, der einen Fußschemel hatte, auf dem die von ihm beherrschten Länder eingeritzt waren. Übersetzen können wir außerdem bebauen oder urbar machen. Radar, hier übersetzt mit herrschen, kann auch keltern oder als Herr auftreten heißen. Beides sind starke Worte, die einen unbedingten Herrscher benennen. Beides sind aber auch Worte, die unabdingbar mit dem Bild des guten Hirten verbunden sind. Frage an euch: Wie nennt man einen Herrscher, der sein Land zugrunde richtet? Wie nennt man einen Herrscher, der seine Untertanen tötet für sein eigenes Wohlbefinden oder aus Ignoranz? Und was passiert mit so einem Herrscher, wenn schließlich nichts mehr übrig ist, was er noch missbrauchen kann? Ich habe heute kein gutes Ende für diese Predigt. Keine schöne Zusammenfassung, keine Idee. Ich muss sagen, die Vorbereitung für diese Predigt hat mich fassungslos zurückgelassen. Und ich habe kaum die Oberfläche des Themas überhaupt angekratzt. Wir versagen im Moment auf ganzer Linie in unserem ersten Auftrag. Weil Gottes Haus in Trümmern liegt, während jeder von uns nur für sein eigenes rennt. Amen.